Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen zu Hause an den Bildschirmen und auch später bei der Aufzeichnung. Wir freuen uns sehr, dass wir Gemeinschaft haben im Heiligen Geist, mit dem Vater, mit dem Sohn und untereinander, durch das Band des Friedens und in der Kraft der Liebe. Amen. Halleluja. Bevor wir starten, wollen wir aus dem Wort Gottes noch was lesen, das uns heute schon hier beschäftigt hat. Aus dem 1. Petrusbrief. Und da möchte ich lesen ab Vers 3. Die anderen Verse hat der Adnan schon bei der Begrüßung uns gelesen. Da heißt es als Überschrift: ein neues Leben und eine begründete Hoffnung. Eine begründete Hoffnung. Wir brauchen für unsere Hoffnung einen Grund. Wir haben eine begründete Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind mit Christus auferstanden. Wäre Christus nicht auferstanden, wären wir im Tod. Aber wir sind mit ihm auferstanden, weil er auferstanden ist. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Heute ist es noch nicht sichtbar. Die Welt kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und Geschwister, das ist ganz klar, wir gehen den Weg unseres Herrn. Was ist der Weg unseres Herrn? Der Vater, der Weingärtner, Besitzer des Weingärtners, sendet zum Schluss seinen Sohn in den Weingarten, zu den Weingärtnern, zu den Pächtern, weil sie die Knechte umgebracht haben. Jetzt sendet er seinen Sohn. Was machen sie? Sie sagen, das ist der Sohn. Wenn wir den umbringen, dann gehört alles uns. Sie töten ihn und schmeißen ihn beim Weinberg hinaus. Das war das Schicksal unseres Herrn Jesus Christus. Und wir gehen seinen Weg in der Nachfolge. Wir haben hier keine Herrlichkeit. Wir haben hier vielleicht Staunen, Verachtung, müdes Lächeln. Wir haben hier keine Macht, keine Herrlichkeit. Wir gehen seinen Weg. Wir sind verworfen. Haben sie mich nicht angenommen, werden sie euch nicht annehmen. Haben sie mich nicht gehört, werden sie euch nicht hören. Das ist unser Weg, Geschwister. Und da machen wir uns nichts vor. Wir haben hier mit Christus zu leiden. Wozu? Damit wir zu seiner Herrlichkeit verwandelt werden, in sein Wesen. 5 Stufen zur Herrlichkeit. Zunächst schauen wir uns an die ewigen Ratschlüsse Gottes. Erstens Vorkenntnis, zweitens Vorherbestimmung, drittens Berufung, viertens Rechtfertigung, fünftens Verherrlichung. Im Wort der Woche, beim geistlichen Austausch und heute nochmal, damit wir es wirklich erfassen, Geschwister. Es ist geistliche Substanz, es ist Wort und Leben, Geist und Leben. Und darum beten wir, Vater, dass du unsere Herzen jetzt erfüllst mit Geist und Leben durch die Kraft deines ewigen Wortes. Amen. Die ewigen Ratschlüsse Gottes zur Einleitung sozusagen. Das Thema der Berufung Gottes beschäftigt uns noch weiter und fokussiert uns einmal mehr auf die grundlegenden Wahrheiten im Plan Gottes für uns, seine Kinder, seine Gemeinde. Israel war das Volk Gottes. Israel wird eines Tages von Neuem geboren werden. Sie werden einen neuen Geist bekommen, sagt uns Gott. Aber wir, Geschwister, wir haben eine ungemein größere Verheißung. Wir sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Israel ist das Volk Gottes mit irdischen Segen und sie werden auch im tausendjährigen Reich diese Verheißungen empfangen. Der Herr Jesus wird von Jerusalem aus diese Welt regieren. Aber wir sind am Tisch des Vaters im Himmel. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, wir verzichten jetzt hier auf Einfluss, auf Macht, auf Ehre. Wir gehen den Weg unseres Herrn, verachtet, hinausgeworfen vor den Weinberg. Zunächst wollen wir noch einmal die entscheidende Schriftstelle gemeinsam lesen. Wir haben bisher Römer 8 immer nur gelesen in dem Zusammenhang, dass alles uns zum Besten dienen muss. Wie egoistisch, wie engstirnig. Alles muss uns zum Besten dienen. Dann haben wir begriffen, nur denen, die Gott lieben, wird alles wirklich zum Besten dienen. Und jetzt hat uns Gott eine neue Dimension eröffnet zum Römer 8. Ich bitte euch, jeden Einzelnen, lies heute Nachmittag Römer 8 vom Vers 1 bis zum Ende. Lies Römer 8. Du wirst vor Freude nicht im Stuhl sitzen bleiben können. Du wirst aufspringen, wirst Gott danken. Wir wissen aber, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, es wissen wir noch nicht lang, dass nur das denen gilt, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und da kommt jetzt eine Dimension ins Spiel, die wir einfach nicht fassen können mit unserem begrenzten Verstand. Ich möchte es gleich noch erklären. Denn die er vorher erkannt hat, und diese Übersetzung gefällt mir ganz besonders. Die er vorher erkannt hat, das beschäftigt uns gleich nochmal. Die er vorher erkannt hat, er erkennt uns im Voraus. Vor Grundlegung der Welt hat er schon erkannt, wie du entscheiden wirst, wie du leben wirst, wie du mit der Gnade Gottes umgehst. Das hat er schon erkannt. Diese Übersetzung ist hervorragend, die er vorher erkannt hat. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Wozu vorherbestimmt? Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und was ist das Vorbild seines Sohnes? Hinausgeworfen. Getötet und hinausgeworfen vor den Weinberg. Aber er wird als Majestät wiederkommen in Herrlichkeit. Und wir werden ihm gleich sein, weil wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihm, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ich möchte auf die ersten zwei Punkte eingehen. Der Adnan wird auf die nächsten drei Punkte eingehen gleich. Was wir mitnehmen jetzt in die nächste Folie, was wir mitnehmen ist, die er vorher erkannt hat. Stell dir mal einen Apfelbaum vor. Da sind 987 Äpfel dran. Und 980 Äpfel werden wunderbar rotbackig und saftig und richtig fest. Und drei faulen am Baum. Drei faulen am Baum. Das ist doch interessant. Ja, und vier wissen nicht, was hingehören sollen. Wie sie sich entscheiden sollen. Zu der guten Frucht oder zur faulen Frucht. Ich wollte nur prüfen, wer mitrechnet. Das ist sehr schön, dass ihr hellwach seid. Hier werden uns die ewigen Ratschlüsse Gottes vorgestellt. Sozusagen ein Blick aus Gottes Perspektive, die Gott unabhängig von der Stellung des Menschen und ungeachtet der menschlichen Verantwortlichkeit festlegt. Aus Gottes Perspektive ist es ganz einfach. Ich habe dich vorher erkannt, Flori, ich habe dich vorher erkannt. Ich weiß, wie du mit meiner Gnade umgehst. Aus dem Grunde, weil ich dich vorher erkannt habe, dein Herz, dein Wesen, deinen Umgang mit meiner Gnade, deswegen habe ich dich vorherbestimmt. Deswegen habe ich dich auserwählt, berufen oder auserwählt. Deswegen habe ich dich gerechtfertigt und deswegen habe ich dich verherrlicht. Das ist Gottes Sicht, das ist Gottes Perspektive. Aber jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Wir schauen uns nun gleich die fünf Stufen auf dem Weg zur Herrlichkeit an, die uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus in Römer 8 vorstellt. Nochmals, in diesem Zusammenhang ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass Paulus hier die Sicht aus Gottes Perspektive darstellt. Weil wir Menschen, unser Schicksal ist, dass uns Gott zu seinem Ebenbild geschaffen hat, mit einem freien Willen. Wir können entscheiden, wir können frei entscheiden. Und Geschwister, unsere Entscheidungen haben Einfluss auf den Lauf des ganzen Universums. Dass Gott es vorher voraussieht und erkennt, lass jetzt einmal beiseite, spielt jetzt einmal keine Rolle. Aber unsere Entscheidungen, unsere Handlungen haben Einfluss auf den Lauf des Universums. Gott sagt, sollte ich meinem Freund Abraham verschweigen, was ich vorhabe? Niemals. Und er sagt ihm, ich gehe jetzt, Gott kommt in Form von zwei Engeln zu Abraham und sagt, wir gehen jetzt nach Sodom und werden alles in Asche legen. Und Abraham sagt, nein Herr, wenn nur 100 Gerechte drin sind. Der Herr sagt, wenn 100 Gerechte drin sind, werde ich es verschonen. Dann sagt er, Herr, verzeih mir, aber wenn es 10 Gerechte sind, werde ich sie verschonen. Und dann hat der Abraham aufgehört, Gott zu bitten. Hätte er gesagt, Herr, und wenn ein Gerechter drin ist, nämlich Lot, wirst du es verschonen? Hätte der Herr gesagt, ich werde es verschonen, wegen einem Gerechten. Aber er hat aufgehört zu bitten. Und Gott hat Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt, hat das Gericht über Sodom und Gomorra gebracht. Und die Engel sagen zu Lot, komm Lot, wir können nichts tun, wenn du nicht weggehst, wenn du nicht herausgehst. Und erst dann konnte und hat Gott Sodom und Gomorra zerstört. Verstehen wir, dass unsere Entscheidungen Einfluss haben auf Gott? Unsere Bitten vom Abraham Einfluss haben auf Gott? Wir haben Einfluss in den Lauf dieses Universums. So eine Autorität hat uns Gott gegeben, indem er uns zu seinem Ebenbild mit freiem Willen geschaffen hat. Stell dir mal das vor. Diese Perspektive fasst der Heilige Geist durch den Apostel Paulus im Vers 30 wie folgt zusammen. Die er aber vorherbestimmt hat. Wen hat er vorherbestimmt? Die er vorher erkannt hat. Dass sie mit der Gnade so umgehen, wie es angemessen ist. Die er vorher erkannt hat, die hat er vorherbestimmt. Diese hat er auch berufen oder auserwählt. Und dieser, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Wie? Durch den Glauben an das Werk, das Gott durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz getan hat. Gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Aber heute nicht, hier nicht. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir den Weg unseres Herrn Jesus gehen. Vater, sagt er, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir sind nicht von der Welt. Ist das nicht herrlich? Diese Welt ist verdorben, ist verflucht, ist in einer Gier, in ihrer unersättlichen Gier nicht zu befriedigen. Aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. So wie wir das Bild des ersten Menschen Adam getragen haben und heute noch tragen, so werden wir das Bild des letzten Menschen, Jesus Christus, tragen. Er ist vom Himmel gekommen. Er ist ein himmlisches Wesen. Und sein Wesen haben wir angenommen, wenn wir unser Fleisch ans Kreuz gebracht haben. Weil ohne Kreuz keine Auferstehung. Sehen wir das? Alles kommt von Gott. Alles. Aber wir können uns entscheiden, ob es zum Tragen kommt oder nicht. Du hast es in der Hand und ich habe es in der Hand. Wir haben es in der Hand. Gottes Plan ist klar. Sehen wir das? Alles kommt von Gott. Er ist es, der alles beginnt und auch zu Ende führt. Wo die Susanne uns die Kraft des Glaubens vermittelt hat, da haben wir verstanden, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auch unseres Glaubens. Und es ist so, Gott ist der Anfänger und Vollender. Aber trotzdem kannst du dich dagegen entscheiden. Überleg doch mal, wir haben intensiv diskutiert, der Adnan und ich. Vor Grundlegung der Welt ist dein Name, Flori, weil er dich vorher erkannt hat, in das Buch des Lebens eingetragen. Und Gunti, deiner auch. Aber es besteht die Möglichkeit, dass er diesen Namen auslöscht. Du hast es in der Hand. Ob der drin bleibt oder ob man auslöschen muss, weil Gott auch die Gerechtigkeit ist. Aber da kommt ein großes Aber. In dem Moment, wo der Mensch ins Spiel kommt, wird es kompliziert. Wäre so wunderbar, ist wie im Geschäft, ja? Wäre so ein schönes Geschäft, wenn nur die Kunden nicht wären, mit ihren elenden Ansprüchen, ständig, wäre so schön. Gott wird wahrscheinlich das Gleiche mitmachen. Wo der Mensch ins Spiel kommt, gibt es Probleme. Weil der Mensch einen freien Willen hat. Wir sind keine Marionetten, du bist kein Roboter. Gott respektiert deine Entscheidungen. Er respektiert sie. So eine hohe Ehre gibt uns Gott. Aber das bedarf, das bedingt natürlich, dass er uns in die Verantwortung nimmt. Hätte Gott uns als Marionetten vorherbestimmt, hätten wir sowieso keine Chance. Ja? Da gibt es diese extreme Irrlehre der Prädestination. Ja, obwohl Gott dich vorherbestimmt hat, hast du die freie Entscheidung. Das fasst unser Verstand nicht, aber es ist so. Gott sieht es im Vorhinein. Es kommt ein großes Aber. In dem Moment, wo der Mensch ins Spiel kommt, gibt es Probleme. Weil der Mensch einen freien Willen hat, erlaubt es Gott, dass er sich gegen seinen Schöpfer entscheiden kann. Und das tut der Mensch auch überwiegend, wie wir alle wissen. Schau mal, fassen wir es nochmal zusammen. Vorkenntnis. Ja. Vorher erkannt. Die ich vorher erkannt habe. Vorkenntnis. Ich weiß, wie du umgehst mit dem, was ich dir anvertraue. Zweitens, Vorherbestimmung. Du bist vorherbestimmt. Er hat dich erkannt und sagt, der ist es wert. Der ist es wert, den bringe ich zur Herrlichkeit, wenn er nur dabei bleibt, wenn er nur mitmacht. Berufung, Auserwählung. Viertens, Rechtfertigung. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind wir gerechtfertigt vor Gott. Nicht durch eigene Leistungen, aber weil wir das im Glauben annehmen, sind wir gerechtfertigt. Und schließlich die Verherrlichung, die heute nicht sichtbar ist. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Aber wenn er wiederkommt, dann wird die Welt niederfallen und wird erkennen, das ist der Sohn Gottes. Und er hat die verherrlicht, die er mit sich führt. Und hoffentlich bist du mit dabei. Weil ansonsten ist ewige Verdammnis. Heulen und Zähne klappern in der ewigen Verdammnis. Geschwister, es ist kein Spaß. Lasst euch doch nicht auf diese Lüge der Allversöhnung ein. Es ist eine ewige Verdammnis, wenn wir dieses Gnadengeschenk nicht annehmen. Also, das ist Gottes Perspektive. Aus seiner Perspektive sehen wir diesen Ratschluss. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ist es nicht herrlich, dass Gott das alles macht? Wenn wir nur treu und gehorsam sind? Kinder des Gehorsams, wie der Petrus schreibt. Bist du ein Kind des Gehorsams? Bist du dem Wort Gottes gehorsam? Folgst du dem Weg Jesu nach? Oder möchtest du leben, wie alle Welt lebt? Und Gott soll dieses Leben segnen als Overdrive, damit du noch intensiver leben kannst. Die Gier und die Begierde dieser Welt, wenn sie befriedigt ist, entwickelt sie eine noch größere Gier und Begierde. Das ist so. Du wirst in dieser Welt mit Hab und Gut nicht glücklich. Du musst davon. Bist nackt gekommen und gehst nackt weg und warst unzufrieden dein Leben lang, weil es gab einen, der hat noch mehr gehabt. Und das ist das Schicksal. Wir kommen zur Vorkenntnis. Das ist der erste Teil von Gottes Ziel und Plan. Gottes Vorkenntnis ist ein Aspekt seiner Allwissenheit. Gott ist Allwissen. Und Gott steht über der Zeit, werden wir gleich sehen. Der Mensch muss sich Wissen aneignen. Darum fragen wir immer, du glaubst an Gott? Okay. Kennst du Gott? Ja. Frage, woher kennst du Gott? Woher kennst du Gott? Woher kennst du Gott? Schau mal, weil eines ist klar, der Mensch muss sich Wissen aneignen. Und er tut das mit Hilfe der Informationen, die er bekommt. Wir haben unser Wissen erst, nachdem wir von anderen oder aus Medien informiert worden sind. Woher wäre sonst dein Wissen? Selber ausgedacht? Ja, viele denken sich an Gott selber aus. Das ist richtig. Aber den wahren Gott kannst du nur wissen, wenn du Informationen über ihn bekommst. Und woher bekommst du Informationen über Gott? Aus seinem Wort. Aus seinem Wort. Kennst du sein Wort? Ansonsten kennst du Gott nicht. Was irgendwelche Storyteller erzählt haben, das zählt nicht. Kennst du Gott persönlich aus dem, was er uns mitgeteilt hat? Ansonsten kennst du Gott nicht. Gott aber weiß alles schon im Voraus, bevor Ereignisse stattfinden. Gottes Wissen ist nicht zeitlich begrenzt. Es übersteigt die Zeit. Genauso wie Gott selbst über der Zeit steht. Erinnerst du dich, Petrus sagt, macht euch nicht, also lasst euch nicht verunsichern. Gott verzögert nicht sein Kommen, die Entrückung, wie viele spotten. Er möchte nur, dass keiner verloren geht. Verstehst du? Wenn du nicht treu bist, wir haben es diskutiert, wenn du nicht treu bist und deinem Arbeitskollegen das Evangelium nicht verkündigst heute, vielleicht erst in einem Vierteljahr, es muss aber die Vollzahl der Nationen eingehen, dann verzögert sich die Laufzeit des Universums. Verstehen wir, Geschwister? Es kann ja nicht anders sein, sonst wären wir ja Marionetten. Wir können unseren Auftrag erfüllen oder nicht? Und Gott ist davon abhängig, dass wir unseren Auftrag treu erfüllen. Ja, er kommt zu seinem Ziel, aber wenn du nicht treu bist, passieren zwei Dinge. Du wirst deinen Lohn nicht bekommen und Gott muss jemand anderen schicken, der deinem Arbeitskollegen das Evangelium, weil er hat ihn berufen und auserwählt. Vor Grundlegung der Welt, er möchte, dass er zur Verherrlichung kommt. Warst du treu, hast du es ihm gesagt oder nicht? Jesaja 46, 10, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus, solange der Mensch gehorsam ist. Gott wird zu seinem Ziel kommen, aber du für dich persönlich hast es in der Hand. Und auch für deinen Auftrag hast du es in der Hand. Ich komme zum letzten Punkt aus meiner Sicht. Als Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählte, hatte er im Sinn, uns heilig und tadellos vor sich in Liebe hinzustellen. Gott macht es. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können nur im Glauben annehmen und treu und gehorsam sein. Mehr können wir nicht. Wir können nichts dazu beitragen. Aber treu und gehorsam. Wir haben eine neue Natur gebraucht. Unsere alte Natur in Adam war für Gott verdorben, nicht passend für den Himmel, unbrauchbar. Wir brauchten eine neue Natur, die mit seinem Wesen, sowohl seiner Heiligkeit als auch seiner Liebe übereinstimmt. Denn Gott ist Licht und er ist Liebe. Mit einer alten Natur, kein noch so frommer Mensch, egal was er macht, wie oft er in die Kirche geht, welche Sozialleistungen er auch bringt und guten Werke und Barmherzigkeit übt. Kein Mensch kommt in den Himmel, es sei denn, er wird von Neuem geboren. Ansonsten bist du in der ewigen Verdammnis. Ganz egal, welche Werke du tun möchtest, in deinem Eigensinn. Weil du brauchst Gott nicht. Aber dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Dieses Vorrecht ist uns in der neuen Geburt zuteil geworden. Dieses neue Wesen, die neue Natur. Unser altes Wesen, das sündige Fleisch in Adam, ist gleichsam mit Christus gekreuzigt. Und auferstanden ist eine neue Natur, eine göttliche Natur. Gott hat uns sein Leben gegeben durch seinen Geist. Du hast göttliches Leben, göttliche Gene in deinem Geist. Als nächstes haben wir die Vorherbestimmung im Hinblick auf unsere Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sohnschaft heißt Mündigkeit, Sohnschaft heißt Verwaltung aller Dinge. Epheser 1,5 und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Adnan, bitteschön.
Ich möchte gern zu dieser Folie ganz kurz zurück. Reinhold hat uns gesagt, das ist, was Gott vor der Erschaffung der Welt getan hat. Vorkenntnis, Vorherbestimmung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Das ist wichtig, dass wir das erkennen auch. Der Apostel Paulus schreibt nicht für sich, sondern für die Gemeinde, dass jeder von uns das versteht. Was sind die Absichten Gottes? Und wir gehen jetzt die nächsten drei Punkte auch durch, aber nicht nur jetzt am Sonntag und nicht nur morgen. Solange wir hier leben, müssen wir immer daran denken, was ist unser Anteil? Gehorsam. Was ist unser Anteil? Haben wir heute bei der Begrüßung auch gelesen. Im 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 1 und 2, die Heiligung. Wir haben auch von Gunti nachher auch gehört, ein Gebot hat uns Gott gegeben. Ein einziges Gebot. Was ist das? Die Liebe. Natürlich, die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Gestern habe ich auch kurz erwähnt, bei der Lesung, die Liebe, die Bruderliebe. Da ging um den in dem Abschnitt um Liebe und Hass in der Gemeinde. Wenn wir sagen, ja, ich liebe ihn. Das Gebot der Liebe hat uns Gott gegeben. Was bedeutet das? Ja, wir lieben. Klingt gut. Die ganze Welt singt von Liebe. Jedes zweite Lied in der Welt ist von der Liebe. Ich liebe dich und ich liebe dich und ich liebe dich. Aber ist es die Liebe? Nein. Das ist nicht die wahre Liebe. Die Liebe kennen wir, die Liebe zu Gott, die Liebe zu unserem Nächsten und die Bruderliebe. Was ist das im Endeffekt? Er sagt, wer Gott liebt, wird meine Gebote halten. Also Gehorsam. Heiligung. Gebote heißt, nicht in der Sünde leben. Sündfrei. Die Nächstenliebe ist, du sollst deinen Nächsten lieben, gütig sein, für ihn beten. Und die Bruderliebe ist, ermutigen, trösten, ermahnen und notfalls auch richten. Und wenn wir immer an die Liebe denken, das ist keine leere Hülse. Die Liebe ist die vollkommenste Form der Heiligung. Die vollkommenste Form der Heiligung. Wenn wir Gott lieben, also seine Gebote halten, unseren Nächsten lieben und die Brüder lieben, das ist die höchste Form der Heiligung. Da sind wir so für unser Herr Jesus Christus. Und das ist das Ziel, wo solange wir hier in dieser Welt leben. Jetzt gehen wir zu der Berufung. Woher, wohin, wozu? Wenn ich jemanden rufe, der kommt wo, irgendwo her und der soll irgendwo hin, zu einem bestimmten Zweck. Das wollen wir auch gemeinsam anschauen. Gott ruft uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. 1. Petrus 2,9 lesen wir. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Auch diese fünf Stufen, die wir in Römer 8, die Verse 28 bis 30, Vorerkenntnis, Vorhererkennung oder Vorherwissen, dann die Vorherbestimmung, dann haben wir die Berufung, die Rechtfertigung und die Verherrlichung. Das sind so die groben Steine. Darunter ist eine Menge natürlich. Ist der Glaube und ist die Liebe in ihren Facetten und so weiter und so fort. Aber das sind so die großen Stufen, die mit allen anderen natürlich auch zusammenhängen. Zum Beispiel berufen und auserwählt. Aber die hängen alle zusammen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wir wissen, wir gehören Gott. Wir haben gar nichts selber zu melden. Unser Wille, unabhängig von dem Willen Gottes, darf nicht existieren. In dem Moment, wo wir sagen, ja, ich will aber, haben wir schon gesündigt. Gibt's nicht. Ja, aber ich möchte, nein, dann gehst du fremd. Geistliche Hoherei. In dem Moment, wo ich sage, jetzt will ich aber was anderes, geistliche Hoherei, sagt uns der Apostel Paulus, sagt die Schrift. Es gibt nichts, ich will was anderes, als was Gott will. Wer mich liebt, hält meine Gebote und nicht seine eigenen Gebote. Wir sind sein Besitztum. Er hat uns erkauft. Dafür hat er den Preis bezahlt, mit dem Blut seines Sohnes. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Er ruft uns aus der geistlichen und moralischen Finsternis, in der wir von Natur aus wandeln, in das Licht seiner Gegenwart. Der Vater hat uns fähig gemacht zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Apostel Paulus schreibt an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wir haben uns auch unterhalten jetzt in den letzten Tagen über die Gebete. Wir beten und beten und beten und beten. Und bedauerlicherweise sehr häufig für materielle Dinge. Ja, wie hat der Herr Jesus Christus gebetet? Wie hat er uns gelehrt zu beten? Wie haben die Apostel gebetet? Ja, die haben alle nicht verstanden, dass man auch mal für sein Haus, für die Arbeit und für die Gesundheit und für die Schule und was weiß ich beten soll. Ja klar, wenn sie alle keine Ahnung haben und wir Ahnung haben, wenn unser Herr keine Ahnung hat, dann müssen wir wissen, er ist der Knecht und wir sind der Herr und der Knecht ist ein schlechter Knecht, weil er nicht das tut, was wir sagen. Die Wahrheit ist anders. Wir müssen von ihm lernen. Und das ist eine schöne Stelle hier. Was betet Paulus? Dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Dankt Gott, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Auch bei diesen wunderbaren 5 Stufen Ratschluss Gottes, gell? Also die ersten 4, die sind jetzt vollzogen. Und die Verherrlichung haben wir auch gehört vorhin schon bei Beginn der Botschaft. Das Erbe, die Verherrlichung, ist für euch im Himmel aufbewahrt. Solange wir hier sind, werden wir diesen herrlichen Leib nicht haben und wir werden auch der Welt nicht offenbar sein. Die ersten 4 sind hier. Die Rechtfertigung haben wir auch durch den Glauben. Da kommen wir auf den Punkt. Aber die Verherrlichung ist für uns im Himmel aufbewahrt. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Diese Berufung ist auch lebensspendend. Wir sind nicht nur aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen worden, sondern auch vom Tod zum Leben. Wie Lazarus, der aus dem Grab gerufen wurde, sind wir aus unserem geistlichen Todesschlaf geweckt worden. Das Wunder der Berufung besteht darin, dass die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören, um zum Leben gebracht werden. Wie kommen wir zum Leben? Durch den Glauben. Wie kommen wir zum Glauben? Durch das Hören. Wir hören den Ruf. Viele hören und glauben nicht. Wenige hören und glauben. Aber ohne Hören können wir nicht glauben. Was soll ich glauben? Ich habe nichts gehört. Viele glauben, ohne was zu hören. Und deshalb können sie nicht sagen, was sie glauben. Sie glauben nur. Ja, was glaubst du? Oh, das wird schwierig. Warum? Er hat nichts gehört. Sie sind ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen worden. Also noch untauglichen Verstand, tauglicheren Verstand kann man nicht haben. Zu sagen, ja, ich glaube es dir. Ja, was glaubst du denn? Oh, das weiß ich nicht. Zu was wir berufen sind, ist das ewige Leben. Paulus schreibt an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Mal von Susanne, eine schöne, wunderschöne Botschaft über den Glauben. Guten Kampf des Glaubens. Das ist zwar, das Glaubensgeschenk ist einmal gegeben worden, aber dann fängt es an. Reinhold hat gesagt, wir leiden, wir haben den Leidensweg. Auf der anderen Seite haben wir das wunderbare Leben, wenn wir die Frucht des Geistes betrachten, wenn wir im Geist wandeln. Materiell gesehen, Anerkennung in der Welt, Ruhm, Bestätigung, das ist ein Leiden, das wird man nicht sehen. Auf der anderen Seite brauchen wir es nicht. Warum? Ja, weil wir die Anerkennung von unserem Vater als seine Botschafter sind wir hier. Wir brauchen die Anerkennung von ihm. Alles andere interessiert uns nicht mehr. Und er gibt uns diese Anerkennung und wird auch sichtbar in unserem Leben. Mit Liebe, mit Freude und Frieden. Mit Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also die Frucht des Geistes, die wir dann haben in unserem Leben, das ist ja wunderbar. Wer hat das in dieser Welt? Den Frieden. Unabhängig von den ganzen Umständen. Ergreife das ewige Leben. Kämpfe und ergreife. Also er muntert ihn auf, zu kämpfen, zu ergreifen. Von allein geht nichts. Also wir haben den gesamten Ratschluss Gottes und wir sind dabei aktiv. Wir müssen jeden Tag, deshalb sagt auch der Herr nicht umsonst, verleugne dich jeden Tag selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Das ist ein Kampf jeden Tag. Du machst die Augen auf, hörst du den ersten Satz von irgendwoher und da geht dein Puls vielleicht um 50 Schläge nach oben. Da hat der Tag noch nicht mal angefangen. Und bei dem nächsten Schritt passiert vielleicht das Gleiche. Und nach 10 Minuten, wenn wir im Fleisch wandeln, dann fangen wir an zu sündigen. Deshalb müssen wir schon, wenn wir ins Bett gehen und wenn wir schlafen, immer in dem göttlichen Modus bleiben. Und wenn wir aufwachen, und dann werden wir in diese Mündigkeit hineinkommen. Die Mündigkeit heißt, Gottes Gebote zu kennen und zu tun. Kennen alleine bringt nichts. Das ist nur Voraussetzung, aber alleine bringen sie nichts. Also ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Gehen wir zu dem Punkt Rechtfertigung. Der nächste Schritt, der uns für die Herrlichkeit vorbereitet ist, ist die Rechtfertigung. Die kann man nicht vertauschen, gell? Also die sind nicht austauschbar. Die 5 Stufen. Da kann man die verherrlichen und dann erkennen und dann. Also der berufen hat, hat sie gerechtfertigt. Warum? Wenn einer nicht gerecht ist, geheiligt ist, kommt nicht in die Herrlichkeit. Unmöglich. Dort kann Sünde vor Gott nicht bestehen. Der sündige Mensch musste von aller Schuld freigesprochen werden und für gerecht erklärt werden. Ja, er hat aber viel gesündigt. Ja, er hat alles ausgelöscht. Hat keine Sünde mehr. Du hast keine Sünde mehr vor Gott. Sündfrei stehst du vor Gott. Wenn du in der Sünde bist, wirst du die Herrlichkeit nicht erlangen. Deshalb sagt uns auch immer wieder der Apostel Johannes in seinen Briefen, legt sehr großen Wert auf die Sünde. Ständig darfst du nicht sündigen. Wenn du in der Sünde bleibst, dann bist du nicht von Neuem geboren. Wenn du sagst, ich bin vom Neuen geboren, dann bist du ein Lügner, sagt er. Du bist ein Lügner. Wenn du sagst, ich bin ein neugeborener Mensch und lebst in der Sünde, du bist ein Lügner. Jemand hat dich veräppelt und hat dir gesagt, hey, du bist neugeboren. Bist du aber nicht. Entweder bist du blöd oder ein Lügner. Kann man sich einen von den beiden aussuchen. Aber beide sind schlimm. Entscheidend ist, du bist es nicht. Warum? Der neugeborene Mensch, da wird ihm der Geist Gottes in ihm ständig quälen und ermahnen, bis er umkehrt. Mag sein, dass der eine sofort umkehrt, der andere einen Tag später oder einen Monat später. Aber wenn man sich wohlfühlt in der Sünde, das ist eine andere Natur. Du kannst dich in der Sünde nicht wohlfühlen. Du wirst gequält. Wenn du nicht gequält wirst von der Sünde, bist du nicht vom Neuen geboren. Das Thema haben wir vor 3, 4 Wochen gehabt. Wie kann ich erkennen, dass ich vom Neuen geboren bin? Ich kann nicht gemütlich. Ich kann die Sünde nicht genießen. Bin der Sünde und sage, oh, wunderbar, du wirst gequält. Er musste gerecht gemacht werden, um passend zu sein für die Herrlichkeit, zu der Gott seine Auserwählten bestimmt hat. Denn es ist keinem ungerechten Menschen erlaubt, in Gottes Herrlichkeit einzutreten, in das reine Licht seiner Gegenwart. Wie erklärt uns Gott für gerecht? Durch den Glauben. Und das ist ein Gnadengeschenk, damit keiner sich selbst rühmen kann. Ja, ich war schlau genug. Die Schlauen, die lässt er beiseite. Ich sage, ja, die brauchen mich nicht. dann wird er ihnen das gegeben. Den Hochmütigen widersteht er. Die Demütigen, das sind seine Kinder, die das sofort erkennen, dass sie von sich aus nicht in der Lage sind, in seiner Gegenwart zu bestehen. Sie brauchen seine Hilfe. Durch den Glauben werden wir neu geboren. Wir wollen hier nicht die ganzen Schriften oder Bibelstellen auflisten, das kennen wir alle. Und wenn einer sagt, na, die Stelle kenne ich nicht, da haben wir den geistlichen Austausch, kann man immer auch vertiefen. Also durch den Glauben werden wir neu geboren, gerechtfertigt, erhalten den Geist der Kindschaft als Siegel, sind versiegelt und unter Pfand für die zukünftige Herrlichkeit, die im Himmel aufbewahrt ist für uns. Die Sündenvergebung, alles durch den Glauben. Sündenvergebung und die Befreiung aus der Macht der Sünde, sodass wir nicht mehr sündigen müssen. Die sündige Natur heißt sündige Natur, sie muss sündigen, sonst wäre sie keine sündige Natur. Die neue Natur ist eine göttliche Natur. Die göttliche Natur hat keine Macht. Die Sünde hat keine Macht mehr über die göttliche Natur. Sie muss nicht mehr sündigen. Ein Knecht tut das, was sein Herr von ihm erwartet. Und nicht, was ein fremder Herr von ihm erwartet. Er muss es nicht. Er kann natürlich fremd gehen und das tun, was der fremde Herr ihm sagt. Richtig ist es nicht. Der andere hat keine Macht über ihn. Nur sein Herr hat Macht über ihn. Und wenn der Herr Jesus Christus unser Herr ist, dann nur er hat Macht über uns. Gott hat Macht über uns. Der Satan hat keine Macht mehr. Aber wir können natürlich fremd gehen. Das ist ja klar. Aber dieser fremde Herr hat keine Macht mehr. Er hat uns aus der Macht der Sünde befreit, sodass wir nicht mehr sündigen können. Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und in Galater 3, 14 lesen wir, durch Jesus Christus bekommen wir jetzt, also Menschen aus allen Völkern, Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Das sind zwei Stellen über das, was der Glaube bewirkt und was wir durch das Gnadengeschenk des Glaubens auch mitbekommen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die Verherrlichung. Rechtfertigung berechtigt uns zu der himmlischen Herrlichkeit, für die wir von Natur aus nie erlangen können. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben vorhin an mehreren Stellen gelesen, ein sündiger Mensch kann niemals in die Herrlichkeit Gottes kommen. Nachdem jeder Mensch sündig ist, Paulus sagt, ich bin mit der Sünde geboren. Ja, der Mensch kommt jetzt ohne Sünde auf die Welt. Nein, der kommt mit der Sünde in die Welt. Und daher kann niemand, kein Mensch von sich aus, von Natur aus, in die Herrlichkeit Gottes kommen. Deshalb ist nicht erstaunlich, dass der Römerbrief den Gegensatz zu unserer jetzigen Stellung so stark betont. Früher waren wir von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Sie war für uns unerreichbar. Aber jetzt, da wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott und freuen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jetzt haben wir den Frieden mit Gott. Und wir wissen, dass unsere Herrlichkeit für uns im Himmel aufbewahrt. Und den Frieden, das ist eine Frucht des Geistes, haben wir jetzt schon in unserem Leben. Den Frieden haben wir jetzt schon. Wir müssen nicht warten, bis wir im Himmel sind, dass wir Frieden mit Gott schließen. Unser Herr Jesus Christus hat durch seinen Tod mit Gott versöhnt. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Vor allem Frieden in unserem Leben. Und freuen uns zur gleichen Zeit auf die zukünftige Herrlichkeit im Himmel. Wenn diese Freude nicht da ist, dann können wir nicht bestehen. Wir werden nicht schaffen, weil die Freude, das ist auch eine Frucht des Geistes. Wenn sie fehlt, dann fehlt irgendwas, was wir eigentlich was uns dann später daran hindert, das Ziel zu erlangen. In Römer 5, 1 schreibt Paulus: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen, andere Übersetzung heißt, freuen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit, andere Übersetzung sagt auch, auf die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und Römer 8 formuliert das sogar in der Vergangenheitsform. Die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. Also, dich hat er vor der Erschaffung der Welt verherrlicht. Ja, wir haben noch gesehen, das ist noch nie eingetreten. Ja, was ist jetzt Zukunft oder Vergangenheit? Reinhold hat uns auch erklärt, beides. Das ist aus der Vergangenheit. Natürlich, vor der Erschaffung der Welt hat er dir die Herrlichkeit aufbewahrt im Himmel. Aber jetzt ist der Mensch im Spiel. Das ist noch nicht. Deshalb sagt der Apostel Paulus, ich jage danach, das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist schon bestimmt, vorher bestimmt, vor der Erschaffung der Welt. Aber wirst du das Ziel erreichen? Dann sagt zu Timotheus, ergreife, kämpfe. Er hat seinen Plan schon vor der Erschaffung der Welt. Das ist in der Vergangenheit. Aber das Ziel liegt noch in der Zukunft. Und wieso in der Vergangenheit? Weil dieser Ratschluss Gottes bereits vor der Erschaffung der Welt feststand. Verherrlichung ist nicht nur eine Hoffnung, sie ist etwas, was uns in Christus zugesprochen ist. Es war seine Absicht, uns mit seinem geliebten, gerechten und verherrlichten Sohn eins zu machen und uns zur Herrlichkeit zu bringen. Es war sein Wunsch, uns in seine Gegenwart in den Himmel einzuführen. Vorkenntnis. Er hat viele vorher gesehen, vorher bestimmt berufen, gerechtfertigt und die Herrlichkeit für sie vorgesehen. Und jeden Namen hat er reingeschrieben in das Buch des Lebens. Und jetzt, im Laufe der Jahrtausende, sind Menschen geboren, sind in die Welt gekommen. Und jeder, der in diesem Plan, was Gott vorgesehen hat, wandelt, wird die Herrlichkeit erleben. Und wer die Welt mehr liebt als Gott, hat Reinhold gesagt, Gott ist gerecht, wird seinen Namen streichen. Und das wissen wir, dass Gott einige Namen streichen wird. Kein Namen wird hinzugefügt werden. Das steht alles schon fest. Können nur gestrichen werden. Wir können nicht selber irgendeinen Namen schreiben. Ja, ich habe mit ihm geredet, ihn überzeugt, jetzt wird er schon reinkommen. Gott jetzt ein bisschen nachschieben. Einen Namen habe ich jetzt gerne ausgesucht. Mit unserem Herrn Jesus sind wir Miterben aller Dinge. Das ist herrlich, was wir hier lesen. Miterben aller Dinge. Und in ihm, schreibt der Apostel Paulus, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Sein Plan ist es, uns in Menschen umzuwandeln, die in der Herrlichkeit das Bild seines Sohnes tragen. Dafür hat er uns vor der Grundlegung der Welt bestimmt. Und der andere Vers, mein Lieblingsvers, hat mir der Reinhold gestrichen, aber ich war schneller jetzt. Fertig. In diesem Sinne. Also wir werden alle Dinge verwalten, die er dem Christus überträgt und übertragen wird. Und wir in Christus werden wir alle Dinge, die Himmel und die Erde, künftige Himmel und künftige Erde, verwalten. Amen. Wir verabschieden uns von den Zuschauern, Zuhörern auch online oder später Und die jetzt zuhören oder zusehen, wünschen wir frohe Weihnachten, schöne Feiertage und Gottes Frieden und Gnade. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.